Als ich ein Kind war, habe ich schon hier und da auch Mist gebaut. Aber ich hatte immer eine ältere Schwester, die mich notfalls rausgezogen hat. Ich hatte Lehrer, die ihre SchülerInnen besonders wichtig waren. Und ich hatte Eltern, die, wenn es hart auf hart gekommen ist, mich immer aufgefangen haben. Dieses Privileg haben nicht alle Kinder. Was, wenn Kinder in ihrem Umfeld keinen Schutz und keine Sicherheit haben, nicht dieses Privileg haben und nicht aufgefangen werden? Rechte haben sie. Aber Rechte zu haben heißt nicht, Rechte zu bekommen, sagt Sebastian Öhner. Ob Kinder also diese Rechte haben und dann diese auch noch wahrnehmen können, damit beschäftigt sich der Jurist als Leiter der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien. Nebenbei ist er auch bei der Österreichischen Liga für Menschenrechte, beim Monitoring-Ausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über Menschenrechte mit Behinderung und das alles noch innerhalb seiner 20er. Deshalb freut es mich umso mehr, dass du Zeit gefunden hast und heute im Podcast hier da bist. Herzlich willkommen, Sebastian.
Danke für die Einladung.
Ich muss dir sagen, ich finde schon wirklich krass, dass du in deinen 20ern, ich bin ein paar Jahre älter als du, relativ viel schon erreicht hast und relativ viel für diese Gesellschaft gemacht hast. Weil ich habe mir eigentlich zuerst gedacht, wenn man sich deine Pressesendungen auch anschaut, wenn ich so ein bisschen ganz ehrlich sein darf, du bist so ein fresher, junger Typ, gut angezogen. Eigentlich so, würde ich ein bisschen zuordnen in der Politik, wo jemanden so, wo man sagt, jeder ist seines Glückes Schmied und das müssen wir durchsetzen. Und umso krasser, aber du warst während deinem Studium, während deinem Jurastudium schon bei den Wiener Kinderfreunden tätig. Darf ich mal wissen, wie bist du dazu gekommen und was machen die Wiener Kinderfreunde? Weil ich, der ein bisschen älter ist als du, weiß nicht mal, was es ist.
ja, ich meine, an sich, also die Kinderfreunde machen ganz viele Sachen. Was ich dort gemacht habe, ist mal grundsätzlich den Zivildienst. Da habe ich damit dort begonnen. Habe dann nach dem Zivildienst dort weitergearbeitet, habe vor allem aber dann Jus studiert, also heißt Rechtswissenschaften. Und irgendwann so quasi, würde ich sagen, nach einem Jahr circa, habe ich schon gemerkt, jetzt nur das Privatrecht ist nicht das, was mich jetzt, oder Unternehmensrecht ist nicht das, was mich jetzt, wie soll man sagen, vollends erfüllt, wenn ich jetzt mich im rechtlichen Kontext auseinandersetze. Und ich habe bei den Kinderfreunden die Möglichkeit gehabt, ganz früh, ganz viel schon mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, vor allem in so einer Art freizeitpädagogischen Kontext, würde ich mal sagen, und habe dann dort begonnen, mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Kinderrechte zu arbeiten. Und das mit Kindern und Jugendlichen aus komplett unterschiedlichen Altersgruppen. Also wir hatten da für Vorschulkinderprojekte, wir hatten wirklich für fast schon junge Erwachsene eigentlich Projekte und habe da eigentlich gemerkt, wie, also es prägt mich immer noch. Erstens, wie viel Kinder und Jugendliche, egal in welchem Alter und egal quasi auch in welchem Setting man jetzt diese Workshops gibt, wie viele sie jetzt über ihre eigenen Rechte schon wissen und wie viel man selber, wenn man sich juristisch mit Kinderrechten auseinandersetzt, von ihnen wirklich auch lernen kann. Also das hat mich geprägt und irgendwie so bin ich über das Abhalten von eben Kinderrechte-Workshops mehr oder weniger dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, hey, ich möchte mich mit dem Thema Rechte von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Und dazu war es auch noch so, dass es fast niemanden gab, der das im juristischen Kontext gemacht hatte. Also es gab keine einzige Lehrveranstaltung, es gab wenig irgendwie Anknüpfungspunkte, wo man das rechtlich machen konnte. Und dann bin ich halt irgendwie im Studium schon zu allen, also habe alle Möglichkeiten genutzt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und irgendwie dann recht früh begonnen, mich so quasi aus einer juristischen Perspektive dort damit auseinanderzusetzen und dann irgendwie auch in dem Feld, sage ich mal, Kinderrechtsfeld zu arbeiten.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du gesagt hast, du hast gemerkt in diesen Jahren, dass viele junge Menschen sich ihrer Rechte sehr wohl bewusst sind und diese auch wahrnehmen?
Es ist ja so, wir streiten ja ganz viel juristisch zum Beispiel über das Kindeswohl beispielsweise, so das zentrale Leitprinzip der Kinderrechte. Und ich habe so meine Lieblingsübung fast mit Kindern und Jugendlichen ist eine Übung, wo es darum geht, was braucht ein Kind, um glücklich aufzuwachsen? Gibt man eine Puppe im Kreis herum, fragt, was braucht die Puppe, um glücklich aufzuwachsen? So, und dann sagt jedes Kind eine Sache und im Endeffekt ist das, was da gesagt wurde, und ich habe das wirklich hunderte Male gemacht, ziemlich genau das, was wir unter dem Paragraph 138 ABGB, also dem Kindeswohlparagraph im Familienrecht, verstehen.
Und was ist das?
Das ist quasi, da ist rechtlich definiert, was man unter Kindeswohl versteht, also was eben genau diese Frage beantwortet, juristisch, was brauchen Kinder, um, in dem Sinne, glücklich steht natürlich nicht im Recht,
sondern sagen die Kinder? Was sagen die Kinder? Die Kinder werden es ja so formulieren, dass ich es auch verstehe.
Genau. Und das ist aber wirklich, es deckt sich dann wirklich sehr, sehr stark, und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel Freunde. Es sind so Sachen wie zum Beispiel, also Schule kommt auch immer, es ist Familie, die kommt, es ist jemanden quasi, der sich um einen kümmert. Gesundheit kommt immer Essen, es kommt Trinken, es kommt quasi ein Dach über dem Kopf. Mhm. Ein Bett kommt meistens, und dann irgendwas noch so, also wenn sich das mal durchzieht, dann kommt, was sagen wir, Zeichnen, Fußball, Tanzen, also dann kommen alle möglichen Freizeitaktivitäten. Mhm. Und das ist etwas, das quasi aus den Kindern und Jugendlichen kommt, weil sie es einfach spüren, dass sie das brauchen. Mhm. Und das Spannende juristisch ist, dass es nicht nur ein Wunsch ist, sondern auch ein Recht, also ein Anspruch, ein juristischer, der auch auf den unterschiedlichen Ebenen zu gewährleisten ist. Das heißt, in einer Familie, dass einem Kind quasi das bestmöglich zukommt, also immer bestmöglich, auch im Rahmen von dem, was auch leistbar ist für die Familie in dem Kontext. Aber auch natürlich staatlich bestmöglich. Das heißt, in dem Kontext Staat als im Sinne der Versorgung oder Fürsorge für Kinder und Jugendliche, aber auch im Sinne der ganz hohen strukturellen Planung für Kinder und Jugendliche. Also Kindeswohl spielt überall eine Rolle. Mhm. Und das Interessante ist eben wirklich, es ist in den Kindern angelegt, und das ist nicht nur ein Wunsch, sondern eben der Anspruch. Und das ist dann auch mein Ansporn quasi gewesen, zu sagen, okay, wie kann man eben diese Ansprüche klar formulieren, schauen, wo eben Lücken sind, und da mehr oder weniger eben kinderrechtlich auch ansetzen.
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass eigentlich das dieselben Dinge sind, die uns auch glücklich machen würden?
Ja, natürlich. Es ist schon so, dass vieles natürlich überschneidend ist von den Rechten, die man als erwachsene Person hat. Hm. Bei Kindern und Jugendlichen ist es schon nochmal ein bisschen anders, weil es eben von diesem Anspruchsgedanken her schon ein Unterschied ist. Also beispielsweise das Recht, auch in eine Schule gehen zu können, auch gleichzeitig die Pflicht, auch gehen zu müssen. Ich meine, das ist, ich sage dann auch immer dazu, vielleicht auch da interessant, Gegenteil von Recht ist nicht die Pflicht, sondern das Unrecht. Also Recht und Pflicht gehören zusammen. Mhm. Hat man als Kind natürlich auch, in die Schule gehen zu müssen. Also das sind schon andere Dinge, die eine Rolle spielen als jetzt bei uns Erwachsenen. Aber natürlich, im Endeffekt sind quasi Rechte von Kindern und Jugendlichen und die Rechte von Erwachsenen ähnlich.
Ich fand es gar nicht von den Rechtsgedanken her, sondern wirklich von dem Wunschgedanken. Mir wurde warm ums Herz, wie du gesagt hast, was die Kinder sich eigentlich wünschen. Ne? Ein schönes soziales Leben, ein Dach über dem Kopf, was zum Essen. Das mit der Schule, das was du gerade gesagt hast, gilt auch für die Arbeit, oder? Ich meine, ich habe das Glück, dass ich zur Arbeit gehen kann, aber ich habe auch die Pflicht, zur Arbeit zu gehen. Und es ist nicht immer nur, dass ich aus Glück zur Arbeit gehe, sondern meistens aus Pflicht. Es ändert nichts daran, dass ich das brauche, damit ich ein schönes Leben führen kann. Ja. Das fand ich einfach nur schön. Wenn du jetzt mit Jugendlichen und jungen Menschen zu tun hast, wie erklärst du, damit es auch meine HörerInnen verstehen, wer du bist?
Also
stell dir vor, ich bin jetzt 16, ich habe keine Ahnung, und ich frage so, hey, was machst denn du eigentlich, was sagst du denn?
Das Erste, was immer kommt, bist du Anwalt? Und ich sage so, naja, wenn ich jetzt meine wirklichen Freunde und Freundinnen, die tatsächlich Anwälte, Anwältinnen sind, sehe, muss ich sagen, ja eigentlich nein, aber vom Beruf her schon.
Mhm. Warum nein?
Naja, weil ich ja nicht die Anwaltsprüfung habe in dem Sinn, aber ich bin Kinder- und Jugendanwalt. Mhm. Also meine Bezeichnung ist Kinder- und Jugendanwalt, und im Endeffekt ist die Erklärung die schnelle Erklärung, wenn ich quasi schnell gefragt werde und sie eine schnelle Antwort haben wollen, sage ich, ich setze mich für deine Rechte ein. So. Mhm. Also ich bin für dich da. Mhm. Wenn du ein Problem hast, kannst du mich oder kannst du uns anrufen. Cool. Das ist so die einfache Erklärung. Die ein bisschen längere Erklärung ist, wir haben 4 Aufgaben. Wir müssen quasi bei allen Themen, die Kinder und Jugendliche beschäftigen, zuhören und beraten, unterstützen. Das heißt, wenn du ein Problem hast in der Schule, in der Familie, zu Hause, im Park, wurscht wo, kannst du dich bei uns an uns wenden, und wir schauen, wie wir dir helfen können.
Wie kommt der Kontakt zustande? Spricht ihr als, also Kinder- und Jugendanwaltschaft wird abgekürzt mit KIA. Genau. Also wenn ich jetzt KIA sage, kennt sich alle aus, es geht um die Kinder- und Jugendanwaltschaft. Kommt die KIA auf junge Menschen zu oder melden sich junge Menschen bei der KIA, oder wo findet dieser Kontakt statt?
Beides, würde ich sagen. Es ist auch beides notwendig. Ich meine, man muss sagen, wir als Kinder- und Jugendanwaltschaft sind auch einfach ein hochschwelliges Angebot. Das heißt, der Name ist schwierig, man findet nicht so leicht zu uns hin, also das muss uns schon bewusst sein. Also es ist wichtig, dass möglichst viele junge Menschen uns kennen, aber wir sind jetzt quasi allein schon dadurch, wie wir eingerichtet sind, nicht, dass wir quasi extrem niedrigschwellig sind. Und schauen aber, dass wir das so, diesen leichten Zugang für Kinder und Jugendliche, der unser Anspruch auch ist, das wollen wir auch schaffen, gerade dort wirklich auch forcieren, wo es Kinder und Jugendliche am meisten brauchen vielleicht auch.
Mhm.
Deswegen zum Beispiel in WGs und Krisenzentren, also dort, wo Kinder und Jugendliche nicht, oder auch in den Haftanstalten, also dort, wo Kinder und Jugendliche nicht zu Hause leben können.
WGs sind in dem Fall betreute Wohngemeinschaften, wo Kinder, die vielleicht den Schutz zu Hause nicht kriegen oder die nicht zu Hause leben können, dann hinkommen. Okay.
Genau, genau.
Krisenzentren ähnlich?
Ähnlich, genau. Und? Krisenzentren meistens quasi oder sind an sich vom Systemischen her vorgelagert. Das heißt, im Krisenzentrum wird quasi abgeklärt, braucht es eine längerfristige Unterbringung des Kindes quasi außerhalb der Familie, in dem Sinn quasi eben in einer betreuten Wohngemeinschaft. Und dort hängen wir wirklich mit Plakaten in jedem Krisenzentrum, in jeder WG von Kindern und Jugendlichen mit quasi Fotos von zwei Vertrauenspersonen und mit einem Plakat, melde dich bei uns.
Mhm.
Das ist das eine. Und das zweite, was wir dort nochmal ganz speziell machen, dort gehen wir auch hin, wirklich vor Ort. Also da gehen meistens zwei Kolleginnen und Kollegen hin und schauen, wie es den Kindern geht. Also auch unangekündigt, das heißt, da gehen wir einfach so rein, wenn wir quasi denken, okay, da ist es jetzt wichtig, dort zu sein, oder wenn wir quasi einfach unseren Plan abarbeiten.
Wenn wir jetzt, ich spreche jetzt von den Orten, wo ihr euch befindet. Ne? Das sind hoffentlich nicht alle Kinder und Jugendliche betroffen von diesen Orten, aber wenn du jetzt aus deiner Erfahrung sprichst, du hast gerade gesagt, du schaust nach, wie es den Kindern und Jugendlichen geht.
Mhm.
Wie geht es den Kindern und Jugendlichen in Österreich oder in Wien?
Ich meine, grundsätzlich muss man jetzt im weltweiten Vergleich sagen, ist das Aufwachsen jetzt in Österreich und auch in Wien schon sehr gut.
Mhm.
Also das ist etwas, finde ich, das auch wichtig ist zu sagen und das auch quasi, wie soll man sagen, auch wo es wichtig ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die auch an dem hart arbeiten, dass es quasi den Kindern und Jugendlichen gut geht, dass es uns allen auch gut geht. Also das ist schon etwas, dass man auch wertschätzen kann, aber es geht auf jeden Fall nicht allen Kindern gleich gut. Das muss man schon auch sagen. Also auch in Wien haben wir wirklich auch Unterschiede in dem, wie wir sehen, dass die Kinderrechte tatsächlich eingehalten werden.
Kannst du das irgendwie einordnen, wo du die Unterschiede siehst? Kann man das an etwas festmachen? Liegt es am Alter, am Ort, am Geschlecht? Sind Burschen auffälliger als Mädels?
Würde ich jetzt so, also auffälliger.
Mhm.
Wir sind alle geprägt durch die Gesellschaft, in der wir leben. Burschen und Mädchen werden in der Regel andere Rollenbilder zugesprochen.
Mhm.
Damit haben sie andere kinderrechtliche Themen.
Mhm.
Wir können schon sagen, dass, also sehen, dass Mädchen anders unter Druck sind oder mit anderen Situationen zu tun haben als Burschen. Wenn wir jetzt auf einer allgemeinen Ebene bleiben, quasi Mädchen, die quasi betroffen sind von Belästigungen, von Grenzüberschreitungen, quasi auch von dem Kleinhalten von Mädchen, von quasi auch diesen Körperbildern, die auch quasi ihnen dann zugeschrieben werden über die digitalen Medien. Also das sind schon Themen, die viel auch Mädchen betreffen.
Mhm.
Bei Burschen sind das dann andere Themen. Da geht es dann zum Teil um auch quasi so Männlichkeitssymbole und wie man sich da irgendwie vor den anderen besonders cool darstellen muss. Dann geht es auch quasi irgendwie so diese Grenzüberschreitungen irgendwie auch ein bisschen, die durch irgendwie Gruppendruck auch mehr forciert werden. Und das einmal würde ich sagen, auf einer allgemeinen Ebene und auf einer Ebene, wo wir dann auch immer wieder einsteigen, wenn es dann um, wie soll man sagen, noch dringlichere Fälle geht, oder dringlich ist alles, aber noch gravierendere Fälle, sagen wir so. Ist es zum Beispiel so, dass wir sehen, dass Burschen, wenn sie wenig Halt haben, sage ich jetzt einmal, wenig Struktur, viele, viele schwierige Konstellationen in ihrem Aufwachsen, würde ich sagen, auch statistisch kann man schon sagen, eher hin tendieren Richtung delinquenten Verhalten, das heißt straffälligen Verhalten.
Delinquent heißt straffällig.
Ja, delinquent heißt quasi, aber für straffälliges Verhalten zu setzen.
Wohin? Straffällig kann aber auch bedeuten, ich klaue Kaugummis beim Supermarkt.
Ne? Von Kaugummi klauen bis Auto stehlen. Also wir haben ja da quasi schon eine Bandbreite. Das ist jetzt nicht so, dass es eben in den Spitzen wieder sind sehr, sehr, sehr wenige, die das dann betrifft. Aber das ist etwas, wo Burschen vielleicht mehr hintendieren. Bei Mädchen ist es dann zum Beispiel mehr auch das selbstverletzende Verhalten. Da ist dann viel in Richtung Drogenabhängigkeit und auch in Richtung Prostitution. Das ist quasi...
Wirklich?
Das sind so Themen, mit denen... die auch in Wien stattfinden. Also das ist jetzt etwas, mit denen Kinder und Jugendliche auch in Wien konfrontiert sein können, weshalb es eben wichtig ist, dass es so Stellen gibt, die sich eben genau für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzen, um wirklich bestmöglich wieder da allen Kindern und Jugendlichen quasi ein gutes Aufwachsen zu bieten, ja.
Ich meine, es hat sicher damit zu tun, dass ich viele Privilegien genossen habe beim Aufwachsen, aber dass ich halt, das ist eine Welt, mit der ich jetzt privat nichts zu tun habe. Ich arbeite im IT-Bereich, habe Gott sei Dank das selber nicht erfahren müssen und dürfen in meinem Umfeld. Ich meine, meine Jugend ist auch schon ein bisschen her, vielleicht müsste ich wieder zurückdenken, dass ich da schon mehr mitbekommen habe, auch in meiner Schule und in meinem Umfeld von Menschen, denen es nicht so gut ging. Ich habe damals noch nicht gecheckt, wie gravierend das eigentlich ist, dieser Unterschied ist und was für ein Privileg ich habe, aber das gehört vielleicht auch zum Jungsein dazu. Umso toller ist es ja, wenn ich in meiner Recherche für mich einmal feststelle, dass es diese Anlaufstellen gibt. Ihr seid eine weisungsfreie Ombudsstelle, wenn ich es mir richtig gemerkt habe.
Ja, genau.
Es waren viele Begriffe, die für mich neu waren. Was bedeutet das?
Im Endeffekt ist es so, ich meine, wenn man es ganz oben erklären würde, die Kinderrechtskonvention gibt vor, es müssen die Kinderrechte umgesetzt werden in den jeweiligen Staaten. Die Staaten sind eigentlich quasi, die Kinderrechte sind ja ein völkerrechtlicher Vertrag. Die Staaten sind dafür quasi oder dazu verpflichtet, Kinderrechte umzusetzen. Dann quasi.
Also Österreich ist einmal verpflichtet.
Österreich ist verpflichtet, genau. Und dann quasi zur Umsetzung gibt es verschiedene Mechanismen, die quasi da implementiert worden sind. Und eine ist quasi die periodische Überprüfung der Umsetzung durch die UN beispielsweise, da hauptsächlich. Und die andere ist quasi, dass man sich selber innerhalb des jeweiligen Staates Überprüfungs- oder Kontrollinstitutionen schafft. Und so eine Art von Kontroll- und Überprüfungsinstitution ist auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft. Also das Ombudsstellenmodell ist ein Modell, das jetzt nicht nur beim Thema Kinderrechte relevant ist, sondern wir haben auch in Österreich Gleichbehandlungsanwaltschaften, die zum Thema Diskriminierung arbeiten, Umweltanwaltschaften im Umwelt- und Klimaschutzbereich, Patientinnen- und Patientenanwaltschaften im Gesundheitskontext, also verschiedene. Und was diese Anwaltschaften verbindet, ist, dass wir alle Teil des Verwaltungssystems sind. Also wir sind quasi von der Verwaltung einerseits finanziert, staatlich finanziert und im Verwaltungssystem eingegliedert, aber, und das ist eben das Wichtige, darin weisungsfrei und unabhängig. Das heißt, wir können uns diese Themen selbst aussuchen. Wir müssen quasi keinen Weisungen, und normalerweise sind Verwaltungsstrukturen sehr hierarchisch. Das heißt quasi, es gibt Weisungen, die von oben nach unten gehen, die umzusetzen sind, da sind wir komplett ausgenommen.
Das heißt, der Staat finanziert euch, weil wir auch für den Staat schauen, dass es Kindern und Jugendlichen gut geht, prinzipiell plump ausgedrückt, und die Politik pfuscht euch nicht rein.
Genau, also wir sind quasi so als Verbindungsstelle gedacht, hineinpfuschen, das ist, finde ich, auch eine Art Zusammenarbeit, muss man sagen, zwischen allen möglichen Personen, die sich für, in dem Fall jetzt Kinder und Jugendliche, einsetzen. Und das aus den unterschiedlichen Perspektiven. Das heißt, wir haben auch gesetzlich die Aufgabe, so eine Art Verbindungsstelle zu sein zwischen Einzelpersonen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, zwischen der Verwaltung und auch der Politik.
Okay, das heißt, ihr arbeitet schon zusammen,
genau.
Aber dadurch, dass ihr euch als ExpertInnen wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, ist diese Weisungsfreiheit da, weil eine Zusammenarbeit ist gegeben, aber ihr schaut dann schlussendlich auf das Wohl der Kinder und Jugendlichen, so gut es geht, in diesem Rahmen mit allen Institutionen.
Genau, also das Gute ist, wir im Endeffekt so zusammen, wir können jedes Thema angehen, das wir möchten, das wir für wichtig finden, und quasi dann auch entsprechend unsere kinderrechtliche Position dazu quasi erarbeiten, vermitteln und irgendwie nach außen tragen. Das quasi Schwierige bei uns ist, wir müssen immer die Leute überzeugen davon. Also wir haben keine Möglichkeit, jetzt irgendwie dass wir selber bestimmen in unserer Rolle, so und so muss irgendwas passieren, weder im Einzelfall noch im Systemischen, sondern wir müssen dann überzeugen. Und das ist so quasi dieses, wo zum Beispiel andere Verwaltungseinrichtungen, die ja selber dann quasi im Vollzug tätig sind, also wirklich Gesetze zum Teil mitgestalten, dann auch quasi umsetzen, das machen wir nicht, sondern wir sind quasi, wir können uns zu allem melden, wir müssen aber schauen, dass wir überzeugend sind, um die Themen quasi auch entsprechend der Kinderrechte umgesetzt zu wissen. Und das ist etwas, wo wir eben dann mit allen unterschiedlichen Ebenen zusammenarbeiten, zum Beispiel auch mit der Politik als eben unabhängige, weisungsfreie Expertinnen, um zu sagen, hey, das ist aus unserer Sicht, aus kinderrechtlicher Perspektive, wie soll man sagen, angezeigt, jetzt zu ändern oder so.
Ich habe mir ja euren Jahresbericht kurz angesehen, habe ich dem Vorfeld gesagt, ich habe mal durchgeblättert. Da kann man sich jeder, der daran interessiert ist oder die daran interessiert ist, auf jeden Fall auf eurer Website runterladen, auf kia-wien.at. Stimmt's? Ja. Da war jetzt sicher mit co.at, also kia-wien.at. Aber ich habe da vielleicht ein bisschen ein Gespür dafür, für die Themen, die ihr sagt, die wichtig wären, wenn man über Kinderrechte nachdenkt. Da habe ich zum Beispiel einen Flyer gesehen, da stand, ich werde in der Schule gemobbt. Frage, und was macht man jetzt? Was wäre jetzt dein Ratschlag, wenn ich in der Schule gemobbt werde? Was kann ich jetzt tun?
Ich meine, Mobbing, muss man sagen, ist quasi eine unserer schon Top-Fallkonstellationen, die bei uns landen. Kann auch sagen, wir haben für alle Personen, die sich da interessieren, jetzt Erwachsene vor allem und auch Lehrpersonen, einen eigenen Ratgeber herausgegeben. Und weil, gleich um die Frage zu beantworten, am besten ist es, wenn das betroffene Kind im Umfeld jemanden hat, an den er sie sich wenden kann, um quasi die Situation zu analysieren und zu schauen, wie man am besten quasi da rauskommt.
Ich habe dann darüber nachgedacht, ich hatte das Glück, dass ich nicht viel gemobbt worden bin, aber ich kann mich erinnern, es gab dann so eine Situation, wo es Schüler gab, die ein paar Jahre älter waren und der eine hat mich dann wirklich die ganze Zeit mir ein bisschen so Angst gemacht und dann auch damals war es der MSN Messenger, also Social Media war neu, ich weiß nicht, ob dir der MSN Messenger noch was sagt, zu meiner Zeit war das voll das Ding. Und da kamen auch immer so Drohnachrichten und dann hat er mich auch schon noch rumgeschubst oder mir so leichte Watschen gegeben. Und irgendwann bin ich zu meinem Lehrer gegangen, zu meinem Klassenvorstand, der auch schon im Podcast war, weil er ist jetzt Direktor. Und der hat mit dem gequatscht und mit mir zusammen und hat eine Lösung gefunden und hat ihm klargemacht, dass der sich so nicht mehr benehmen kann. Und es ist auch nichts Schlimmeres passiert. Und ich war zwar vielleicht ein bisschen die Petze, aber ich war relativ stolz drauf, weil da hat man nichts tun können. Und der Lehrer hat sich um mich gekümmert. Als ich das gelesen habe und als ich mich mit euren Tätigkeiten auseinandergesetzt habe, ist mir erst bewusst geworden, was für ein Glück ich hatte, weil der Lehrer hat sich um mich gekümmert. Und was passiert aber, wenn ich keine Lehrer habe oder Eltern oder wen auch immer, der oder die sich irgendwie mir annimmt dann in dem Thema?
Ich meine, das Erste ist so quasi, was wir versuchen zu vermitteln. Und da, danke auch für das Teilen von deiner Geschichte. Ich glaube, es haben wahrscheinlich sehr viele, viele Menschen auch so Bilder im Kopf, gerade wenn es um Mobbing geht, oder? Und das habe ich auch meine eigenen Geschichten dazu. Aber das Erste ist, dass man zum Beispiel als Kind weiß, und da haben alle möglichen Personen schon eine Rolle, dass wenn man jetzt sagt, dass einem nicht gut geht, dass es kein Petzen ist in die Richtung. Und ich glaube, das ist etwas, was man in einem Klassenklima und sonst halt selber dem entsprechenden Kind mitgeben kann. Du hast ein Recht darauf, dass es dir gut geht und dass du dich sicher fühlst. Das heißt, wenn du das dann irgendwem sagst, dann ist das auch kein Petzen, sondern dann ist das quasi einfach ein guter Prozess, sage ich jetzt einmal. Das Zweite ist, beim Mobbing geht es eben darum und eigentlich bei fast allen Kinderthemen von Kindern und Jugendlichen, dass es in dem Umfeld jemanden gibt, dem man vertraut. Und das können zum Beispiel, kann der Klassenvorstand sein, es können SchulsozialarbeiterInnen sein, es können quasi andere Personen sein, auch einfach nur irgendeine Lehrerin, Lehrer, dem man sich anvertrauen kann. Und gerade Erwachsene haben dann eben auch, und das ist wiederum zweiter Schritt, die Verpflichtung, gut auf diese Situation reagieren zu können oder, wenn sie sich hilflos fühlen, sich dann auch Unterstützung zu holen. Das heißt, im besten Fall würde ich sagen, dieser Lehrer, der an den du dich gewendet hast, war hoffentlich nicht nur ein glücklicher Zufall, sondern jede Lehrperson, und Lehrpersonen haben einen schwierige Arbeit, einen wirklich enormen Auftrag auch, aber trotzdem ist es in dem Fall die Verpflichtung von jeder Lehrperson, zumindest zu wissen, wen sie fragt. Und wenn sie die Situation selber nicht auflösen kann, zu schauen, wie geht das, wie kann es weitergehen. Mhm. Also auch das Kind entsprechend ernst zu nehmen. Und dann, wenn jetzt beispielsweise im Umfeld keine Person, Vertrauensperson, wer auch immer das sein mag, die Situation gut auflösen kann, dann gibt es eben nochmal spezialisierte Einrichtungen, Organisationen, an die man sich wenden kann. Und da kommen dann wir zum Teil ins Spiel. Mhm. Also entweder, dass dann zum Beispiel ein Kind, Jugendlicher, den Flyer sieht und sich denkt, okay, ich will vielleicht zum Beispiel auch gar nicht meinen Namen sagen, sondern nur mal sagen, hey, was kann ich machen? Und ich melde mich mal anonym bei irgendjemandem, ruft bei uns an oder sagt, ich habe jetzt in meinem Umfeld niemanden, dem ich wirklich so vertraue, die Geschichte zu erzählen, rufe ich bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft an. Also das kann passieren, aber immer wieder oder oft ist es auch so, dass Lehrpersonen dann bei uns anrufen und sagen, hey, wir haben einen Fall in unserer Klasse, der stellt sich so und so dar, was kann man machen? Mhm. Und dann ist die Frage, steigen wir ein in den Fall? Das heißt, schauen wir uns die Situation vor Ort an, sprechen mit den Lehrpersonen, sprechen vielleicht mit den anderen zuständigen Personen in den Schulen, das sind meistens auch die Direktionen, oder dann die Hierarchieebene eben drüber, je nachdem, was da jeweils dann notwendig ist. Also Mobbingfälle können sehr massiv auch sein, muss man sagen. Mhm. Und quasi wir sind so eine Art, würde ich sagen, Eskalationsstufe. Jetzt im nicht dramatischen Sinn, sondern einfach in einem Prozessablauf.
Aber wichtig, oder? Ich bilde mir ein, ich habe auch ein paar Podcasts von dir gehört in den letzten Tagen und irgendwo gab es einen Zusammenhang mit einer hohen Selbstverletzungsrate und Mobbing. Kann das sein, dass ich das richtig in Erinnerung habe?
Kann gut sein. Ich meine, natürlich ist Mobbing ist eine extrem oder kann eine wirklich sehr prägende und ja, auch mit längerfristigen Verletzungen zusammenhängende Situation sein für Kinder und Jugendliche. Und wichtig ist eben da zu wissen, das ist nicht in Ordnung und es muss auch Menschen geben, die quasi einem dabei unterstützen können. Ich glaube, eben da versuchen wir da zu sein, aber müssen auch alle anderen, gerade Erwachsenen rund um Kinder und Jugendliche eben auch da sein und den betroffenen Kindern eben signalisieren, wie es ihnen geht, ist nicht egal, mhm. sondern man schaut, man bemüht sich entsprechend der eigenen mhm. Rolle und der Möglichkeiten um eine Lösung.
Da geht es vor allem darum, wenn ich zurückdenke an meine Zeit als Teenager, soweit ich mich noch erinnern kann, man hat ja immer das Gefühl, man ist einer Situation einfach hilflos ausgeliefert, ja. oder? Also man denkt, man ist sich nicht dessen bewusst, dass man nicht, also wenn jetzt in der Arbeit mir sowas passieren würde und auch da geht es sicher nicht allen so, aber ich weiß, mir zu helfen und ich weiß, dass das nicht so sein darf und mhm. soll, aber gerade Kinder und Jugendliche wissen das nicht. Und jetzt denke ich dran, dass ich dir gesagt habe, Erwachsene wünschen sich oft dasselbe wie Kinder und Jugendliche. Aber Kinder und Jugendliche sind eben noch so naiv und wissen das halt nicht oder haben die Erfahrung vielleicht nicht und brauchen halt dann extra den Schutz. Gell?
Ja, und ich meine, das muss man schon auch sagen, ist auch etwas, das wir ganz klar immer sagen, beim Zugang zum Recht, also das ist der Unterschied von dem Zitat, Rechte haben heißt nicht Rechte bekommen. Kinder und Jugendliche haben all diese Rechte. Aber dass ihnen das dann auch wirklich ermöglicht wird, das ist etwas, das für viele Kinder und Jugendliche sehr schwierig ist. Und mhm. zwar, erstens geht's, also wenn man jung ist, hat man da extrem viele Hürden vor sich, um quasi dann wirklich zu einem positiven Ergebnis dann zu kommen für einen selber oder eine Situation, wo es einem wieder besser geht. Erstens weiß man vielleicht nicht, dass man ein Recht hat. Mhm. Zweitens hat man noch mal mehr Angst, weil weniger Lebenserfahrungen sich an irgendjemanden zu wenden. Und drittens, und das ist das, was man schon auch sehr kritisch sehen kann und muss, selbst wenn die Fälle dann irgendwo sind, wo wir damit umgehen können, also zum Beispiel bei uns auch als Kinder- und Jugendanwaltschaft, aber auch bei anderen Stellen, ist es schon für Kinder und Jugendliche systemisch immer noch, würde ich sagen, schwerer als für Erwachsene, wirklich ja dann Recht zu bekommen, sage ich einmal. Mhm. Weil Kinder und Jugendliche dann doch immer wieder nicht so ernst genommen oder die Themen nicht so ernst genommen werden wie bei Erwachsenen, wie das bei Erwachsenen der Fall ist. Und man Kindern und Jugendlichen dann schon mehr auflastet. Und ein Thema, wo das mir oder uns im schulischen Kontext beispielsweise sehr, sehr häufig vorkommt, ist das Thema Diskriminierung. Also ich glaube, dass viele von den Kindern und Jugendlichen in Schulen oder nicht nur glaube, sondern wir haben auch die Fälle und die Zahlen dazu, Diskriminierungserfahrungen haben. Das heißt jetzt blöde Sprüche von quasi zwischen SchülerInnen, aber auch von Lehrpersonen, das heißt wirklich übergriffiges Verhalten oder sehr, sehr, also Diskriminierung kann ja in jeder Form sein,
rassistische Diskriminierung. Ich wollte gerade fragen, an welchen Merkmalen oder weshalb würden Kinder diskriminiert? Ist es ein Geschlechterding? Ist es ein Migrationshintergrundsding oder woran liegt das?
Es gibt verschiedenste Formen von Diskriminierungen, die im Schulalltag von vielen jungen Menschen stattfinden, aber ich würde sagen, ich meine, die eine wirklich Form, die wir uns sehr beschäftigt, sind Diskriminierung aufgrund von Behinderungen, weil man eben keine inklusive Bildung ermöglicht. Aber da hat man schon oft gar nicht die Möglichkeit, Teil zu sein von einem Bildungssystem. Wenn man jetzt diese Fälle quasi als eigene Fallkonstellation nimmt, sonst in den Schulen geht es uns ganz oft eben um rassistische Diskriminierung oder sexistische Diskriminierungen. Und das sind Themen, wo Kinder und Jugendliche, glaube ich, sehr viele Erfahrungen haben und wo zum Beispiel auch die Gesetzeslage viel schlechter ist als bei Erwachsenen. Mhm. Also das, was in Schulen jetzt im Kontext von Diskriminierung möglich ist, das wäre in einem Arbeitskontext niemals möglich.
Wirklich?
Ja, das ist wirklich so. Also selbst wenn dann Fälle sind, wo Kinder und Jugendliche sich bei uns melden, und vielleicht auch mehrere aus einer Klasse sagen, da gab es wirklich massive Grenzüberschreitungen. Mhm. Ist es in der Systemik, wie auch diese Abläufe funktionieren, deutlich schwieriger, würde ich sagen, für Schülerinnen und Schüler, zu ihren Rechten zu kommen, als wenn das jetzt in einem Arbeitskontext passiert. Und
ist das, weil das Hierarchiegefälle viel krasser ist in den Schulen?
Na, einerseits das Hierarchiegefälle, aber andererseits, und das ist schon auch das, man kann an allem drehen, das ist einerseits ein Bewusstseinsthema, wie gehen wir mit Kindern und Jugendlichen um, und andererseits ist es auch ein Thema, das gesetzlich angelegt ist, weil zum Beispiel die Gesetze, die uns in der Arbeitswelt vor Diskriminierung schützen, in dem schulischen Kontext nicht im gleichen Umfang gelten. Also die gibt es dort einfach zum Teil nicht in der Form. Das heißt, wir haben auch faktisch gesehen rechtlich nicht die gleichen Möglichkeiten wie in der Arbeitswelt. Und das Ganze ist natürlich auch, und weil man, ich meine, ich bin, und ich glaube, das ist ja verständlich, ganz klar aus der Perspektive junger Menschen gehe ich dieses Thema an. Natürlich geht es auch darum, quasi, dass Lehrpersonen oft in Schulen die Situation haben, dass quasi generell ein respektvolles Miteinander schwierig ist. Also auch da sind viele Lehrpersonen einfach überfordert. Das will ich gar nicht nehmen. Nur ich würde schon sagen, dass wir da auf der rechtlichen Seite und auf der Seite der Rechtsdurchsetzung für Kinder und Jugendliche deutlich schwächere Position haben und dass quasi auch so dieses das Verlangen von respektvollem Miteinander natürlich anders rüberkommt, wenn man selber vielleicht nicht quasi das beste Vorbild ist und selber als junger Mensch immer wieder Diskriminierungserfahrungen hat, die dann dazu führen, dass man sich denkt, okay, wenn sich die anderen nicht dran halten, was wird dann von mir erwartet, so in die Richtung.
Und da setzt sich dafür ein, dass man die rechtliche Situation der SchülerInnen stärkt quasi?
Genau. Also wir haben da einerseits in den Fällen immer wieder mit den Themen zu tun, dass wir quasi versuchen, und zwar in der Regel, das sage ich jetzt als ausgebildeter Jurist, ist das Juristische nicht das, was man haben möchte, sondern es geht darum, gemeinsam eine Lösung zu finden und zuerst einmal Kinder und Jugendliche zu beteiligen, dann quasi versuchen, durch eine Art von Mediation oder quasi gemeinsame Zusammenschau auf die Situation Lösungen zu finden. Und erst dann kommt es irgendwann zum Rechtlichen dazu, so in die Richtung. Aber wir haben schon auf einer Einzelfallebene mit diesen Themen viel zu tun und ich habe da immer wieder viel Bauchweh, wie schwierig es ist für junge Menschen, sich da quasi, sogar wenn sie sich bei uns gemeldet haben, zu ihren Rechten zu kommen. Und das andere ist, dass wir eben auch versuchen auf einer systemischen Ebene, das ist so diese Rolle, die wir als Kinder- und Jugendanwaltschaft einnehmen können, auch die Problemlagen aufzeigen, indem wir quasi Jahresberichte mit unseren Fällen auch präsentieren und indem wir auch quasi auf die gesetzlichen Lücken verweisen, wie zum Beispiel eben das Nichtbestehen der gleichen diskriminierungsrechtlichen Bestimmungen im schulischen Kontext, wie beispielsweise in der Arbeitswelt.
Wenn du jetzt eben von Diskriminierung und Schule sprichst, ist mir noch eingefallen, dass ein Teil, der bei euch im Jahresbericht auch drinnen stand, ist die Kinderarmut. Und dass es ein gravierendes Problem ist, dass viele Kinder nicht nur, dass sie halt zu Hause eine schlechtere Situation haben, vielleicht nicht ein stabiles Umfeld, um auch wirklich einer schulischen Leistung nachgehen zu können, die vielleicht hilfreich wäre oder wichtig wäre, sondern auch an Ausflügen nicht teilnehmen können, vielleicht keine warmen Mahlzeiten kriegen und diese Themen. Dann musste ich, während ich drüber gelesen habe, dran denken, wie einmal ein ehemaliger Bundeskanzler gesagt hat, dann sollst du einen Hamburger einfach kaufen, wenn du eine warme Mahlzeit haben willst. Ist Kinderarmut so ein starkes Problem, vergleichsweise mit inklusive Bildung für Menschen mit Behinderung und Diskriminierung und anderen Aspekte, die du gerade erwähnt hast?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir nicht gewichten zwischen den Problemlagen, also welches quasi jetzt das schlimmere kinderrechtliche Problem ist als das andere. Wir müssen Schwerpunkte setzen, also das ist quasi, wir müssen ein Thema nach dem anderen angehen, um wirklich was bewegen zu können. Das ist das eine, und das andere ist, dass wenn Fälle zu uns kommen, dann müssen wir uns ohnehin dazu verhalten. Also und da ist es ein bisschen der Unterschied, also Fälle, die Inklusion betreffen, die haben meistens sehr, sehr klar das Thema Inklusion schon draufgeschrieben, weil da weiß man, worum es geht. Bei Armutsthemen, die spielen sich eigentlich fast in allen oder in sehr, sehr vielen Fällen, würde ich sagen, können sie zumindest eine Rolle spielen. Also das Thema Armut zieht sich quasi, kann sich doch, wenn das präsent ist für Kinder und Jugendliche, kann sich das in alle Lebensbereiche durchziehen, und das ist auch was in den Fällen vorkommt, dann immer wieder. Und vielleicht auch da gleich anknüpfen, Kinderarmut ist auf jeden Fall etwas, das mehrdimensional zu verstehen ist.
Mhm.
Also es geht nicht nur quasi um darum, wenig Geld zu haben, sondern es geht auch darum, weniger Möglichkeiten zu haben. Das heißt, einerseits, weil ich quasi, also die eine Art soziale Komponente auch von Armut, dass ich quasi einerseits weniger, schon alleine, weil Sachen Geld kosten, vielleicht weniger Zugang habe, aber auch vom Blick her, worauf schaue ich, worauf schauen vielleicht meine Eltern, was wird mir zur Verfügung gestellt, auch da einfach einen viel eingeschränkteren Bereich habe. Plus, was dann auch noch viel dazukommen kann, auch bei Kindern und Jugendlichen schon, ist eben das Thema Scham und Armut. Das heißt, wenn ich von Armut betroffen bin, das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt in der Klasse der Arme oder die Arme oder so, dann macht das was, oder kann das oft was mit Kindern und Jugendlichen machen, auch in dem Zusammenleben in der Klasse beispielsweise, also im Aufwachsen. Das heißt, was traue ich mir eigentlich zu? Was sind eigentlich so die Sachen, also was glaube ich, dass ich kann oder so? Also diese mehrdimensionale Komponente von Armut ist glaube ich, etwas, das ganz wichtig ist, mitzudenken, wenn man eben über das Problem Kinderarmut spricht. Also es geht ja nicht nur ums Geld. Und dann quasi kann auch Kinderarmut natürlich eine Rolle spielen, wenn es quasi darum geht, was mit Kindern und Jugendlichen passiert, die gefühlt keine Perspektive haben. Aus ihrer Sicht. Also wenn ich sage, okay, ist eh wurscht, was ich mache, mir wird es immer Jugendsprache scheiße gehen, na dann quasi, dann kann es sein, dass man auch den Lebensweg anders wählt, und das ist etwas, wo es eben auch eine staatliche, gesellschaftliche Verantwortung gibt, die kinderrechtlich begründet ist, dass man allen Kindern und Jugendlichen bestmöglich die gleichen Chancen geben muss, und dass man quasi da ansetzen muss, wo einerseits strukturell durch die unterschiedlichen Maßnahmen Kinderarmut schon präventiv hinteranzuhalten, das heißt möglichst wenig Kinder und Jugendliche zu haben, die armutsgefährdet oder bedroht sind. Und wenn das quasi vorliegt oder wenn quasi für Kinder und Jugendliche auch die Unterstützung brauchen, die sie sonst nicht bekommen, dann ist es auch die Aufgabe, die staatliche Aufgabe, entsprechende Unterstützung bereitzustellen. Und das ist etwas, auf das wir dann wieder schauen, auf einer systemischen Ebene, dass die Gesetzeslage eben das Thema Kinderarmut im Blick hat und da quasi auch entsprechend mit dem Haushalt, ja natürlich, also mit dem Budget, das beschränkt ist, aber trotzdem eben da genau auch auf Kinder und Jugendliche eben nicht vergisst. Und dann gleichzeitig in den Fällen, dass wenn wir sehen, dass Kinder und Jugendliche entsprechende Unterstützung brauchen, dass sie die auch dann bestmöglich bekommen. Das sind so die Komponenten, mit denen wir da zu tun haben.
Du hast angesprochen, einerseits die fehlende Möglichkeit, darüber zu sprechen, vielleicht auch aus Schamgefühl, wenn man eben sich vielleicht ein bisschen wirklich schämt gegenüber seinen Kollegen und Kolleginnen in der Klasse. Du hast auch Perspektivlosigkeit angesprochen. Und ich habe mir da Gedanken gemacht über die letzten Jahre. Wir hatten Corona ein paar Jahre, wo ich mir denke, ich hatte ein Glück, was das Alter betrifft, in welchem ich das erlebt habe. haben, was die Lebenssituation betrifft, weil als junger Mensch, glaube ich, ist das gravierend. Ja. Für mich waren 2 Jahre oder 1 Jahr Lockdown nicht dasselbe wie für einen Teenager. 1 Jahr Lockdown ist, das ist einfach ganz krass. Mhm. Dann die Digitalisierung, die, glaube ich, auch damit Hand in Hand geht, Social Media, so die Algorithmen, die unser Leben, wenn ich jetzt in die U-Bahn steige, siehst du weder Jugendliche noch Erwachsene, die nicht ins Handy schauen. Das ist einfach nicht mehr da. Und das erschreckt mich immer, während ich selber das Handy in der Hand habe und immer denke, das ist eigentlich komisch. Und dann haben wir die Teuerung. Wir wissen, dass in den letzten Jahren Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenrate sehr, sehr viele Monate in die Höhe geschossen ist. Unternehmen in Österreich bauen auch ab. Die Teuerung ist einfach ein wichtiges Thema. Ich würde annehmen, eigentlich die Perspektive, ich wüsste gar nicht, wie ich die wem geben soll, wenn ich mir das so anschaue, ist diese Perspektivlosigkeit dann insgesamt großes Thema bei jungen Menschen und führt vielleicht dazu, dass du mehr Menschen in den Krisenzentren, in der Justizanstalt oder in den WGs antriffst als früher?
Ich würde sagen ja und nein. Also quasi, ich kann sagen, es kommt auf an, weil es eine klassische Juristenantwort. Im Großen und Ganzen, also junge Menschen sind extrem unter Druck, in dieser Zeit jetzt aufzuwachsen. Ich glaube, es gibt ja auch viele Studien, die zeigen, was zum Beispiel auch die Situation während Corona im Aufwachsen von jungen Menschen bewirkt hat und welche Schwierigkeiten jetzt noch quasi im weiteren Aufwachsen zu sehen sind, weil einfach da wahnsinnig wichtige Jahre zum Teil eben ganz anders abgelaufen sind, als das jetzt quasi ohne eine Pandemie der Fall gewesen wäre. Mhm. Also, und natürlich jetzt, wenn man dann gerade über Social Media vielleicht die ganze Zeit Kriegsnachrichten ins Handy gespielt bekommt oder sonst andere verstörende Inhalte dann immer wieder quasi zugespielt bekommt, ist das auch etwas, das jetzt Kinder und Jugendliche schon mehr beschäftigt und belastet, als das bei anderen Generationen der Fall war. Mhm. Wenn man sich aber, deswegen ja und nein, also das ist mal die Basis, von der wir ausgehen müssen. Wenn wir jetzt uns aber zum Beispiel andere Studien anschauen, es gab jetzt wieder eine große Studie, die gezeigt hat, dass junge Menschen eigentlich oft recht positiv eigentlich auch in die Zukunft blicken, weil ich denke mir auch als junger Mensch, was soll man machen? Es ist eh das Leben, das man hat. Und ich glaube, dass wir Kinder und Jugendliche sind schon auch sehr stark. Also wir können ihnen schon auch viel, viel zutrauen in die Richtung, auch, wie soll man sagen, dass sie ihr eigenes Leben leben, so in die Richtung. Und dass wir sie dabei bestmöglich unterstützen müssen. Also wir merken in der Datenlage und auch in den Studien, merken wir die Tristesse, also quasi eigentlich, dass man noch viel mehr frustriert sein müsste, als es dann in Wahrheit ist bei den jungen Menschen zum Teil.
Sollte man so nicht sagen halt, ne?
Aber das ist das, ja, aber das zeigt doch, wie stark sie sind.
Voll, das ist ja was Positives. Also scheinbar machen wir auch Dinge richtig in dem Fall, ne?
Aber es gibt aber auch, also deswegen, ja, das wäre ja Richtung Nein. Also es zeigt sich nicht überall. Wo man es aber schon sieht zum Teil, also sind 2 Sachen. Das eine ist, wir erwarten, glaube ich, sehr viel von jungen Menschen auch jetzt schon und auch durch die, weil es angesprochen wurde von dir, wie wir junge Menschen im öffentlichen Raum erleben. Also, dass alle am Handy sind, das ist schon etwas, das auch irgendwie so dazu beiträgt, dass wir zum Beispiel nicht mehr gewohnt sind, dass junge Menschen vielleicht auch mal ein bisschen laut sind. Oder dass sie quasi ein bisschen herumtollen oder so. Also einerseits regt man sich auf darüber, dass junge Menschen am Handy sind. Andererseits merken wir schon, dass die viel mehr Aufregung ist, wenn junge Menschen mal einfach ihre Jugend ausleben. Natürlich wird man jetzt nicht immer sich freuen, wenn man lauter schreiende Pubertierende neben sich hat. Aber das hat sich schon die Akzeptanz von dem hat sich schon geändert. Und ich glaube, das ist schon auch eine andere Art, wie junge Menschen jetzt aufwachsen im Vergleich zu vielleicht noch vor 10 Jahren.
Und das Zweite ist... Ich habe heute meinen Sohn geschifft, weil er so laut ist. Während ich am Hof arbeiten war. Jetzt muss ich dran denken, muss ich bitte entschuldigen. Du hast schon recht. Er soll schon ruhig, jung und entsprechend sein und nicht am Handy hocken. Ist mal lieber, dass er laut ist.
Nein, ich meine, es ist immer ein, wie soll man sagen, man muss die Situation sich anschauen. Man muss quasi ein positives Bild, also einen positiven Blick auf junge Menschen haben. Ich glaube, das ist es, was oft dann auch durch die eigene Handynutzung vielleicht oder das eigene Abdriften auch als erwachsene Person wegen den ganzen Krisen, die wir dann auch mitbekommen als Erwachsene, nicht zu vergessen, sich für die für Kinder und Jugendliche, aber vor allem auch für die eigenen Kinder und Jugendliche zu interessieren. Ich glaube, das ist, und sie versuchen zu verstehen. Ich glaube, das ist so das was jetzt wahrscheinlich nicht bei den eigenen Kindern und Jugendlichen, aber vor allem auch im öffentlichen Raum, was vielleicht dann manchmal ein bisschen verloren geht, kann man sagen, oder was jetzt anders wahrgenommen wird. Das Zweite, was mir wichtig ist, wo schon ein klares Ja ist, es ist schon eine schwierige Situation, ist bei Kindern und Jugendlichen, die eben wirklich Unterstützung brauchen. Dort wird es jetzt aktuell schon weniger, weil eben die wirtschaftliche Lage so ist, weil die budgetäre Lage so ist, dass eben Einsparungen durchgeführt werden. Und wir haben einfach viele Kinder und Jugendliche, auch in Österreich, auch in Wien, die eben viel Unterstützung brauchen. Und wenn ich sie da nicht bekomme, dann ist es natürlich ein Riesenproblem, dass ich quasi in der, sage ich mal, im Aufwachsen zeigt und dann durch das ganze Leben durchziehen kann. Und deswegen ist es eben aus unserer Sicht, aber ich meine, nicht überraschend, gerade wichtig, dass man eben auf junge Menschen schaut und da halt schaut, dass dort alle Ressourcen oder bestmöglich, ich sage immer bestmöglich, weil das ist das, was man auch nur erwarten kann, zur Verfügung gestellt werden, damit sie eben auch gut aufwachsen können.
Da schaut sie ja drauf. Du hast ja erklärt, ihr versucht herauszufinden, was sind die möglichst relevanten Themenfelder, um die man sich kümmern könnte. Und wenn die Situation nun mal so ist, politisch gesehen, dass wir das und das Budget haben oder das ein gekürztes Budget haben, wie man das dann am besten wahrscheinlich aufgeteilt bekommt oder in die richtige Richtung investiert bekommt. Ich habe in den letzten Folgen ja mit Tamara Höfer von Verein Richtungswechseln und mit Theo Löcker von den Grünen auch ein bisschen über die Situation von Jugendlichen, aber auch von Kriminalität, Jugendkriminalität gesprochen. Und prinzipiell ist meine Auffassung, das ist jetzt meine Meinung, dass die Diskussion, die in der Gesellschaft geführt wird, ein bisschen einseitig geprägt ist, weil Social Media Algorithmen, in denen unsere Medien, die uns informieren, halt aktiv sind, sehr emotional verstärkt funktionieren. Andererseits Politik, habe ich das Gefühl, Presseaussendungen ausschickt, die sich irgendwie vielleicht gut vermarkten lassen und gut verbreitet werden, die aber nicht unbedingt der Realität entsprechen. Ich habe die Tamara und den Theo gefragt, ob die Politik ihre Hausaufgaben nicht macht, weil als ich mich 3 Stunden für den Podcast vorbereitet habe, hatte ich eine ganz andere Wahrnehmung als die Presseaussendungen von welchen Politikern auch immer ich jetzt gelesen habe, die zumindest die in den Medien gut verbreitet werden. Das heißt nicht, dass es die andere Information nicht gibt, aber ich habe das Gefühl, dass die Information, die sich verbreitet und das gesellschaftliche Bild nicht ganz wirklich der Realität entspricht. Und ich habe von dir auch, glaube ich, gelesen oder von euch, bin mir nicht mehr sicher, die Diskussion in Österreich ist gekennzeichnet von einer unvollständigen Datenlage. Ja. Führt meiner Meinung nach dann dazu, dass auf einmal Politik darüber spricht, dass man irgendwie Familienzuwanderung stoppen muss, um Kriminalität zu senken, weil die Kriminalität auch so gestiegen ist im Jugendbereich und dass wir jetzt 12-Jährige auf einmal in Häfen stecken müssen, was alles aber nicht den Zahlen entspricht, die ich recherchieren konnte. Also ist weder die Kriminalität gestiegen und wir könnten uns eigentlich eher damit auseinandersetzen, wenn die Kriminalität schon nicht steigt, wir aber immer mehr Bewusstsein dafür haben und auch Mittel dafür haben, uns um Jugendliche zu kümmern, wie wir halt vielleicht schauen könnten, dass die Kriminalität, die nicht gestiegen ist, nicht mehr weiter steigt oder halt auch wir sie senken und vielleicht Jugendliche, wo man vor allem das Problem sieht, dass sie vielleicht innerhalb von 4 Jahren wieder straffällig werden, dass man das reduziert. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt, es tut mir leid. Aber macht das Sinn, was ich gerade sage? Oder sagst du, nein, Moit, es stimmt, was die gesellschaftliche Wahrnehmung, die ich zumindest sehe, ist?
Also was man sagen kann, einerseits eben das Thema auch Kinder- und Jugendkriminalität und Delinquenz ist ein extrem komplexes Thema, muss man sagen. Und das ist das, also diese Komplexität geht dann oft auch in den Berichterstattungen, ich will es nicht sagen verloren, aber das, was hängen bleibt, ist was anderes als das, was quasi der Komplexität irgendwie gerecht werden würde. Und da ist es quasi auch wichtig, auf die verschiedenen Ebenen zu schauen, aus meiner Perspektive. Das heißt, die eine Ebene, die quasi uns schon die erste Hürde auferlegt, dass wir aus unserer Sicht nicht optimale Daten und Zahlenlagen haben zum Thema Kinder- und Jugenddelinquenz, Kriminalität, wie man es auch sagen möchte. Es gibt zwar die Kinder, die Statistiken, die auch jedes Jahr veröffentlicht werden, aber quasi eine Auseinandersetzung zum Beispiel, wie viele Kinder und Jugendliche jetzt zum Beispiel für welche Anzahl an Straftaten tatsächlich verantwortlich, wie auch immer waren, wie viele sie begangen haben, das sind so Einordnungen, die da manchmal untergehen. Mhm. Weil es gibt ja auch bei der Interpretation der Zahlen, die wir haben, gibt es zum Beispiel keine entsprechende Ausdifferenzierung oft. Und das führt dann zu diesem, würde ich sagen, vielleicht schiefen Bild dann zum Teil, wo die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen anders ist als das, was wir quasi in der Realität auch tatsächlich erleben. Also in der Realität heißt in der praktischen Arbeit in diesem Kontext. Ansonsten kann man schon sagen, dass wir in der Intensität natürlich bei Kindern und Jugendlichen, wo wir merken, da ist quasi delinquentes, also die sind delinquent, sind straffällig, egal jetzt ob minderjährig oder noch nicht, natürlich quasi eine Notwendigkeit sehen, dass man Angebote schafft, die auch für diese Kinder und Jugendlichen passend sind. Und zwar aus unterschiedlichen Perspektiven. Das heißt, auf der einen Seite, dass man sagt, das Thema Umgang, also wir als Gesellschaft sind dafür verantwortlich, dass alle Kinder und Jugendlichen gut aufwachsen können. Das heißt, wir befinden uns auch beim Thema Delinquenz in einer Interessenabwägung oft. Was braucht das eine Kind, um gut aufzuwachsen? Also welche Unterstützungssysteme und Maßnahmen braucht das eine Kind? Und was brauchen zum Beispiel auch andere Kinder und Jugendliche, die potenziell auch gefährdet sind, um gut aufwachsen zu können? Das heißt, wir befinden uns dann in einer Abwägung, die man auch kinderrechtlich treffen kann, die auch kinderrechtlich verankert ist zwischen dem Recht und dem Anspruch auf Entwicklung jedes einzelnen Kindes und dann zum Beispiel auch dem Anspruch auf Schutz vor Gewalt und zwar vor Selbst- und auch Fremdgefährdung. So, in diesem Kontext bewegen wir uns, wenn wir uns jetzt auf einzelne Kinder und Jugendliche beziehen, die eben delinquent sind. Und davon gibt es, wie gesagt, für eine Großstadt wie Wien keine besonders hohe Zahl. Aber es gibt auch Kinder und Jugendliche, die eben eine intensive Unterstützung und Begleitung auch brauchen. So. Und unsere Aufgabe ist es quasi als Kinder- und Jugendanwaltschaft beispielsweise in dem Kontext, dass wir versuchen, diese Komplexität zumindest zum Teil auch in den öffentlichen Diskurs zu bringen, aber vor allem auch in den fachlichen Diskurs aus unserer Sicht aufzuzeigen, was es quasi braucht. Und das eine, was auch in die Richtung einzahlt, was du gesagt hast, zu schauen, dass quasi der Großteil stabil bleibt, mehr oder weniger. Ist es, dass wir sagen, dass das präventive Ansetzen eigentlich das Wichtigste ist. Es ist jetzt keine überraschende Sache, aber man sieht schon im System, also dort, wo Kinder und Jugendliche, die eben Risikofaktoren aufweisen, und es gibt gewisse Risikofaktoren, Armutsgefährdung oder Perspektivenlosigkeit ist zum Beispiel so ein Risikofaktor, dass man dort schaut, dass man Kinder und Jugendliche schon frühestmöglich eben gute Unterstützungen zur Verfügung stellt.
Dass man sie auffängt, bevor es vielleicht irgendwie jetzt plump gesagt auf die schiefe Bahn geraten.
Oder? Genau. So in die Richtung. Und dann, wenn man von diesem Präventiven ausgeht, dass man wirklich dann auch das haben wir auch noch zu wenig aus unserer Sicht wissenschaftlich analysiert, was hilft denn diesen Kindern und Jugendlichen tatsächlich, um eben, wie du sagst, jetzt nicht auf die schiefe Bahn zu geraten beispielsweise. Und da wirklich halt zu schauen, was sind die Systeme, Mechanismen, die da unterstützen können. Und was zum Beispiel, und dann ist es schon auch wichtig, eben so zwischen dem, was gesellschaftlich diskutiert ist und das, was in dem Leben junger Menschen passiert, dann richtige Schwerpunkte zu setzen aus unserer Sicht und zu schauen, okay, wo haben wir wirklich ein Thema und wo können wir wirklich unterstützen. Und da, um ein Beispiel zu geben, was wir sehr positiv sehen, jetzt seit letztem Jahr gibt es in Wien beispielsweise so ein System, das heißt Orientierungshilfe. Das ist eine eng angebundene Arbeit an eben besondere Kindern und Jugendlichen, die besondere Unterstützung brauchen, sage ich einmal. Also viele, die auch mit dem Thema Delinquenz zu tun haben, die dann quasi Fachpersonen zur Seite gestellt bekommen, die sie wie ein Buddy, also wie jemand, dem sie wirklich auch vertrauen können, der Held, so quasi, die sind halt dann da für die und die begleiten sie auch, die sind auch quasi dann, gehen mit ihnen durch die, wie soll man sagen, sind dann auch wirklich einfach an ihrer Seite. Ja.
Die Personen, die ich in einigen Beispielen schon erwähnt habe, die ich halt einfach so im Leben hatte, wenn dir die fehlt, dass man die ihnen zur Seite stellt.
Genau, ne? Genau, und das ist etwas, das wir auch sehen, was statistisch gesehen zum Beispiel, also so solche, man kann es auch sagen, Multisystemtherapien, das ist eng angebunden am Kind nachgehend, dass das wirklich helfen kann, eben einen anderen Weg auch einzuschlagen und eben genau diese kinderrechtliche Berücksichtigung von Selbst- und Fremdgefährdung wieder gut abfangen zu können. Und so versucht man, also so ist auch quasi die Verpflichtung von jedem Staat, jedem Land, jeder Stadt, wo auch immer man halt eben für Kinder und Jugendliche zuständig ist, zu schauen, was braucht es, damit alle Kinder bestmöglich eben aufwachsen können und welche Maßnahmen sind da zu setzen. Und insofern sehe ich jetzt so quasi diese Delinquenzdebatte eben aus diesen Perspektiven, dass man halt sagt, okay, wir haben ein Thema, das ist in dem Bereich der Unterstützung für Kinder und Jugendlichen einfach viel Bedarf an Ressourcen gibt. Also das zieht sich durch von dem Gesundheitsbereich, gerade psychiatrischen Bereich, über Schulen, die sehr stark belastet sind, über die Kinder- und Jugendhilfe und die offene Jugendarbeit. Also wir haben das Thema, dass diese Systeme, das kann ich schon in Wien auch sagen, sehr stark unter Druck stehen. Nicht, weil es den Leuten nicht wichtig ist, sondern einfach, weil das quasi sie mit sehr vielen Aufgaben zu tun haben. Und insofern ist, finde ich, eine Diskussion, die dorthin zielt, zu schauen, wie kann man diese Systeme verbessern, stärken, damit sie besser auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen reagieren können, eigentlich was Gutes. Was dann wieder eben schwierig ist, wenn es dann quasi so in dieses verkürzte, auch gehässige zum Teil, und das ist, glaube ich, ganz
emotionalisierte,
aber auch wirklich zum Teil eben gehässige gegenüber Kindern und Jugendlichen und gegenüber auch einer speziellen Gruppe von Kindern und Jugendlichen.
Die sie nicht lernen können auch noch, ne?
Genau, und das ist etwas, das eben, das kinderrechtlich, dass es nicht geht, muss ich sowieso nicht sagen, aber das ist etwas, was eben an dieser Debatte die wirklich schieren Nachteile sind.
Ja, aber während du das erzählst, habe ich mir auch gedacht, ne, vielleicht liegt es auch einfach bei mir an meinem Algorithmus, weil das, was ich erzählt habe, was ich an Pressesendungen und Nachrichten lese, das stimmt ja auch. Aber über die positiven Entwicklungen, wie dieses Buddy-Programm, das könnte man ja auch stark wahrnehmen in irgendeiner Form, ne? Aber tue ich nicht. Also im Endeffekt, irgendwo wird schon drüber was berichtet sein, bin ich ganz sicher. Ich lese halt irgendwas von, jetzt wollen wir das Strafmündigkeitsalter zurücksetzen auf 12 Jahre. Und du hast mir im Vorfeld auch gesagt, also die Folge kommt ja jetzt an einem Sonntag raus, dass letzten Donnerstag auch ein neues Projekt zumindest gestartet wird, das ich nicht mitbekommen hätte. Kannst du dazu etwas sagen? Was wird da getan?
Ja, ich meine, das ist schon ein Projekt, das auch quasi aus kinderrechtlicher Sicht auf jeden Fall sehr genau zu analysieren ist. Da geht es darum, dass bei Kindern und Jugendlichen, also das eines der zentralen Themen ist Freiheitsbeschränkungen von Kindern und Jugendlichen, weil die Systeme, die ich vorher beschrieben habe, mit auch Orientierungshilfe und auch mit den Angeboten in Schulen, in der Kinder- und Jugendhilfe, sind mit sehr viel Freiwilligkeit auch verbunden. Also die müssen auch von Kindern und Jugendlichen angenommen werden. Und eine quasi menschenrechtliche und auch kinderrechtliche sehr große Schwelle ist eben von der Freiwilligkeit hin zum Zwang, also von quasi einem Unterstützungsangebot zu eben einem gewissen Kontext, der auch quasi einem irgendwann auch keine Wahl mehr lässt. Und Freiheitsbeschränkungen gehen quasi...
Also von, ich darf ins Krisenzentrum mir Unterstützung holen, zu, ich muss jetzt irgendwo hin, weil ich darf da gar nicht raus.
Du darfst nicht raus, genau. Mhm. Oder da wirst quasi zumindest davon abgehalten, jetzt wirklich eben ganz frei zu entscheiden, wo, ob du jetzt da sein möchtest oder nicht. Und das sind so Schwellen, die aus kinderrechtlicher Sicht eben sehr, sehr kritisch sind, wo man eben quasi auch kinderrechtlicher Sicht genau analysieren muss, warum müssen dann Kinder und Jugendliche vielleicht auch in solche Angeboten sein, sage ich jetzt einmal. Und wir haben kinderrechtlich die Basis, vor allem in Artikel 37 Kinderrechtskonvention, das heißt Freiheitsbeschränkungen, die als Ultima Ratio dargestellt werden. Also Ultima Ratio heißt die letzte Möglichkeit, wenn es sonst keine andere Möglichkeit gibt, um ein Kind entsprechend quasi unterstützen zu können, sage ich jetzt einmal, weil es muss auch immer den Aspekt des Kindeswohls und den Aspekt des Rechts auf Entwicklung auch beinhalten, dann sind eben Freiheitsbeschränkungen nach der Kinderrechtskonvention auch eine Möglichkeit, die man anwenden kann. Das heißt, man sieht schon, das ist jetzt nicht was, was einfach so passieren kann, sondern wo man wirklich auch gut überlegen muss, warum ist das so und vor allem auch überlegen muss, was heißt das für die Entwicklung des Kindes.
Aber das war jetzt schon immer so.
Bis jetzt ist es eben in der Regel so gewesen. Freiheitsbeschränkungen in der Kinder- und Jugendhilfe sind ein sehr sensibles Thema, das eigentlich, wo eigentlich gesetzlich der Spielraum für Freiheitsbeschränkungen sehr, sehr gering ist. Also in Wahrheit kann man auch durch die Gesetze, die da sind, kaum Freiheitsbeschränkungen machen. Und das ist etwas, wo jetzt quasi ein neues Projekt entsteht, wo quasi für Kinder und Jugendliche, die eben besonders viel Unterstützung brauchen, eben auch mit mehr von diesem freiheitsbeschränkenden Kontext für einen sehr kurzen Zeitraum gearbeitet wird.
Das heißt, warte mal, hat das Projekt einen Namen?
Ich weiß es, also ich glaube nicht, dass es einen Namen hat. Okay. Im Endeffekt ist es eine neue WG, also eine Wohngemeinschaft, die in die Richtung aufgemacht wird.
Okay, ich sage jetzt mal die Ultima Ratio WG.
Ja, wenn du es so nennen willst.
Damit ich mit einem Begriff arbeiten kann. Ja. Und das Neue ist, dass wir verschärfen mit dieser Ultima Ratio WG, also eigentlich Zwangs-WG zu arbeiten. Dass wir verschärfen oder es leichter möglich ist zu sagen, es ist im Interesse von einem jungen Menschen verpflichtet zu sein, in einer WG zu sein.
Verkürzt gesagt kann man es in die Richtung formulieren. Mhm. Ich glaube, normalerweise ist unser System, und das zeigt auch ein bisschen die Komplexität auf, ist unser System in der Kinder- und Jugendhilfe gerade so, dass man Angebote hat, die nicht stationär sind, das heißt, die sich quasi außerhalb von irgendwelchen Einrichtungen abspielen in der Regel. Dann hat man Krisenzentren, Wohngemeinschaften, und das soll jetzt quasi so eine Art Zusatz sein, wo quasi für Kinder und Jugendliche für einen sehr kurzen Zeitraum mit sehr intensiver Betreuung eben eng angeboten, also mit mehr Freiheitsbeschränkungen auch gearbeitet wird. Wie es genau ausgestaltet ist, das muss man sich dann, oder wie es dann auch funktioniert für Kinder und Jugendliche, das muss man sich dann eh auch im Detail anschauen, wenn dieses Projekt dann auch wirklich in Arbeit ist, muss man sagen.
Aber ihr als Kinder- und Jugendanwaltschaft findet das richtig und wichtig, dieses Projekt zu machen, oder?
Ich würde sagen, es ist also unsere Rolle ist vor allem, dass wir kritisch drauf schauen, ob die Kinderrechte auch in dem Kontext gewährleistet werden können oder nicht. Also wir haben schon eigentlich ganz klare Punkte, wo wir sagen, das muss eingehalten werden. Das eine ist, es muss klar sein, warum kommen die entsprechenden Kinder und Jugendliche genau in diese Einrichtungen. Also was ist eigentlich der Grund dafür, dass sie dort sind. Das zweite ist, und das ist, finde ich, besonders wichtig, was ist quasi was ist das Ziel von einer solchen Maßnahme? Also warum, nicht nur warum komme ich dorthin, sondern was ist auch der Plan für die Kinder und Jugendlichen danach? Also was soll das in ihrem Leben verändern? Das sind so die zwei Aspekte, die uns quasi im Inhaltlichen besonders wichtig sind. Zusätzlich, dass man eben gerade dort, wo eben mehr Freiheitsbeschränkungen bestehen, auch noch mehr hineinschaut und wirklich noch mehr schaut, wie geht es den jungen Menschen eigentlich, die in diesen Kontexten sich dann bewegen. Und dazu quasi, was uns auch noch ein Anliegen ist, und das ist auch am Anfang gekommen, mit der wissenschaftlichen Begleitung, dass man sich anschaut, hat das tatsächlich auch eine Notwendigkeit im aktuellen Kontext und wie wirkt sich das auf das Leben von jungen Menschen aus? Und insofern will ich jetzt noch gar nicht sagen, wir das einschätzen, weil es im Endeffekt darum geht, wie wird es dann ausgeübt? Mhm. Das ist das eine. Wie entwickelt sich das auch für die Kinder und Jugendlichen? Das ist das andere. Und unsere Rolle in dem Ganzen ist eben zu schauen, dass wirklich gerade auch in diesen Kontexten auf die Kinderrechte auch gut geachtet wird.
Ja.
Genau.
Ich bin gespannt. Also wenn diese Folge jetzt rauskommt, ist mal eine Info seit ein paar Tagen schon draußen darum über dieses Thema, und ich bin gespannt, wie das gesellschaftlich und medial aufgearbeitet wird, wie das betitelt wird, wie man darüber spricht. Das wird sicher spannend sein.
Hoffentlich nicht mit vielen Skandalen oder so. Also ich glaube immer, was mir halt wichtig ist, jetzt auch als Kinder- und Jugendanwaltschaft, wir müssen Themen aufzeigen, die kinderrechtlich problematisch und kritisch sind. Auf der anderen Seite, und dafür braucht es auch eine gewisse Öffentlichkeit und eine Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, aber auf der anderen Seite auch zu schauen, in welcher Tonalität und welcher Schärfe man über Kinder und Jugendliche spricht, auch im öffentlichen Diskurs, und dass eben Skandalisierungen in der Regel für die betroffenen Kinder und Jugendliche eigentlich nicht das Beste sind, muss man sagen. Mhm. Hat jetzt eigentlich nicht unbedingt nur was mit dem Projekt zu tun, sondern auch generell mit dem Thema Delinquenz und mit der Art, auch wie über Kinder und Jugendliche berichtet wird. Also da denke ich mir, müssen wir, haben wir auch als Erwachsene und auch in den unterschiedlichen Rollen die Verantwortung, darauf zu achten, was ist eben gut für Kinder und Jugendliche.
Ja, ich habe jetzt den Kontext in meinem Kopf, während du erklärt hast, worum es da geht und was da passiert, ein bisschen auch so geschlossen, dass wir in den letzten Folgen von Motalks auch erörtert haben, dass ja eigentlich die Zahl der Jugendkriminalität eben nicht in die Höhe geht. Dass, wenn man sich die Taten anschaut, dass es auch eher wenige junge Menschen gibt, die vielleicht für viele Taten verantwortlich sind. Das heißt, es sind einige wenige, die vielleicht wirklich Issues haben, an denen man arbeiten sollte. Und da kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, die auch dazu zu bekommen, dass die halt quasi einen anderen Weg einschlagen, eine andere Perspektive bekommen, andere Möglichkeiten bekommen. Und da haben wir gedacht, okay, vielleicht muss man die ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Und da macht dann diese, wie ich sie nenne, Ultima Ratio WG vielleicht auch Sinn. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es in irgendeiner Form diese Art von konstruktiver Arbeit geben wird, durch durch dieses Projekt auch. Und bin froh, aber wenn ich jetzt nach dem Gespräch mit dir drauf schaue, dass es die Kinder- und Jugendanwaltschaft gibt, unter anderem, die halt als Institution auf das schaut und das auch kontrolliert und begleiten wird. Und dann muss man sich wahrscheinlich eure Jahresberichte und weitere Berichte durchlesen, um zu schauen, in welche Richtung es geht und natürlich auch, was die Medien darüber schreiben. Aber es ist spannend und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß aber auch, ich habe eingangs schon gesagt, wie viele Themen du hast, an denen du arbeitest, und dass du jetzt ein zeitlichen Stress hast. Deswegen möchte ich dich aber trotzdem, bevor wir das Gespräch beenden, noch fragen, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, Österreich ist in 10 Jahren wirklich kinder- und jugendfreundlich. Mhm. Was müsste aus deiner Sicht jetzt passieren?
Ich glaube, eine Sache, das ist eigentlich, wäre das mitunter eigentlich Wichtigste, und es wäre eigentlich nicht nur wünschenswert, sondern auch eine staatliche Verpflichtung. Und zwar, dass man die strukturelle Partizipation, also Beteiligung von jungen Menschen, verbessert. Also ich glaube, wir in der gesamten Gesetzeslage vergisst man dann immer wieder auf die Sichtweise von Kindern und Jugendlichen. Sie sind auch keine Wählerinnengruppe. Das heißt, man hat auch in den Wahlen natürlich ein anderes Gewicht, wenn man als junger Mensch quasi in Österreich lebt. Viele junge Menschen haben auch keine Staatsbürgerschaft, was nochmal ein großes Thema ist. Und insofern, wenn sich etwas wirklich verändern sollte, eine Sache, dann wäre es die strukturelle Partizipation, also Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei jedem Gesetz und jeder Maßnahme, die für Kinder und Jugendliche getroffen wird. Klingt so ein bisschen fad, aber ich glaube, wenn man, oder davon überzeugt, wenn man mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam plant, denkt, sie einbezieht, dann wird die Akzeptanz steigen für die Maßnahmen, und sie werden auch treffsicherer sein. Und insofern ist das etwas, das quasi sich eigentlich in alle Bereiche des Aufwachsens von jungen Menschen hineinziehen würde.
Klingt logisch. Du hast auch eingangs schon erklärt, dass Kinder und Jugendliche eigentlich schon wissen, was uns gut tut, auch als Erwachsene. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Sebastian.
Danke, danke. Danke für die Einladung. No.